man, doch, mich hört man auch, ja.
Super. Okay.
Genau, dann würde ich mal sagen, unsere Standardbegrüßung immer wunderschönen guten Tag. Normalerweise würde ich Ihnen jetzt sagen, welchen Tag und Uhrzeit wir zur Aufnahme haben, wenn wir unseren Podcast aufnehmen.
Was haben wir denn? 10.30 Uhr.
Genau, dann wissen es jetzt trotzdem alle Leute, ja, genau. wir haben gedacht, wir starten mal am besten so gleich mit der unangenehmsten Frage am Anfang, mit der man sich eigentlich fast nur blamieren kann. Wer kennt uns? Wer hat uns schon mal zugehört? Einfach mal kurz Hände hoch.
Ja,
da sind wir jetzt froh, ja, dass viele uns kennen auf jeden Fall, dass wir zugeschaut haben. Wir wollten jetzt eigentlich erzählen, wie der Podcast mal so ein bisschen entstanden ist, was so die Intention dahinter war. Also wir wollten halt einfach immer aktuelle Zahlen, News, Daten, Fakten bringen, gepaart mit gutem Aussehen. wir wissen jetzt noch nicht, was der Michael dazu beiträgt dann, aber
viel,
da findet man
viel.
Bestimmt auch noch was, gell? Genau, also wir wollen heute, gestern war natürlich sehr viel los. Ich bin mir sicher, dass fast von jedem von euch, der in Einzelaktien investiert ist, gestern oder vorgestern eine Aktie in den Earnings mit dabei war. Deswegen gucken wir uns heute, gestern Abend war ja sehr viel los, auch am Markt allgemein. Erst hat es ja gar nicht so gut ausgesehen. Die BIP-Daten aus den USA haben dafür gesorgt, dass es ziemlich nach unten gegangen ist. Und am Abend, genau, da ging es dann in die genau andere Richtung. Jetzt, Michael, was war denn gestern los? Erzähl mal, was sollte man denn wissen? Hast du dir auch die US-BIP-Daten angeschaut? Waren die wirklich so schlecht oder was war da?
Ich glaube, die waren unter den Erwartungen. Es ist ja gerade aktuell immer noch so ein, ja, der Markt weiß aktuell nicht mehr so genau, was er möchte. Ne? Eigentlich möchte man ja nicht so eine starke Wirtschaft, dass dann die Zinsen gesenkt werden können. Aber ich glaube, bald könnte die Stimmung kippen, dass man Angst hat, dass die Wirtschaft doch zu schnell sich abschwächt. Und das könnte natürlich dann auch nicht gut ankommen. Und ich glaube, aktuell ist das so ein, ja, eine allgemeine Unsicherheit. Und wir hatten ja noch am Mittwoch, da hatten wir einen Livestream gemacht, da waren die Meta-Zahlen ja da. Und das war spannend. Ich habe mir auch ein paar Umfragen gemacht. Eigentlich hatte ja jeder damit gerechnet. Du übrigens ja auch, glaube ich. Gell? Also Meta wird auf jeden Fall krasse Zahlen bringen, die werden auf jeden Fall steigen. Ja. -14% haben sie dann gemacht. Ja. Wer hat von euch Meta im Depot mal so? Ja, ein paar, genau. Ja. Also ich habe sie auch im Depot, aber wir konnten ja vorab genügend feiern. Die Zahlen waren ja auch sehr gut, aber aktuell wird eben teilweise so ein bisschen das Haar in der Suppe gesucht, hat man das Gefühl, ja. Und deswegen war es ja gestern spannend. Also wir waren gestern dann schon ab mittags in Stuttgart. Die Märkte waren ja gestern dann sehr schwach. Insgesamt so ein bisschen Angst davor, was liefert jetzt Microsoft, was liefert Alphabet, weil die Erwartungshaltung ist ja so hoch gewesen. Und während dem Handel habe ich nur gestern gesehen, Alphabet war die ganze Zeit deutlich im Minus, Microsoft war die ganze Zeit auch deutlich im Minus, weil man eben Angst hatte, dass auch da ein bisschen enttäuscht wird. Aber als wir dann gestern Abend 22 Uhr geschaut haben, wow, ja, also vor allen Dingen der Alphabet, da schauen wir ja gleich mal drauf, die hat so massiv überzeugt und ist 11%, glaube ich jetzt, ich habe gerade eben mal geschaut, 11% im Plus gewesen und ja, das freut einen natürlich sehr. Also ich habe auch selbst Alphabet-Aktien im Depot, deswegen hat das so ein bisschen jetzt die Verluste von Meta ausgeglichen, ja, deswegen, man hat mal Glück, man hat mal Pech mit den Zahlen, ne? Unterm Strich ist es dann, ja, es ist eher so ein bisschen Lotto, ne? Darauf zu spekulieren ist eh meistens nicht so einfach, weil es eben nicht reicht zu sagen, hey, ja, Meta hat gute Zahlen, werden gute Zahlen liefern, weiß jeder, das heißt ja nicht, dass die Aktie positiv reagiert, deswegen, aber insgesamt muss man doch sagen, dass die ganzen Big-Tech-Werte weiter sehr stark liefern und dass dieses ganze Thema KI, ja, weiter befeuert, ne? Und alles, was man so gesehen hat, ich meine, wir haben ja Tesla-Zahlen gehabt, da warst du ja auch sehr skeptisch, Markt hat auch wieder mit plus 11% reagiert, Tesla hat gesagt, sie wollen sehr viel mehr noch in KI-Infrastruktur investieren, dasselbe hatte ja Meta gesagt, sie wollen jetzt, glaube ich, 10 Milliarden mehr investieren und wenn man das immer alles sich so überlegt, heißt es eigentlich, dass zumindest dieses und wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch Nvidia und Co. richtig krass abliefern werden, weil die wahrscheinlich ohne Ende Chips weiterverkaufen werden. Und deswegen war auch gestern der Halbleitersektor wieder stark. Und ja, jetzt können wir uns gleich mal so ein bisschen die Zahlen anschauen von, ich glaube, Alphabet haben wir als erstes, ne? Oder?
Genau, ja. Wir haben die Alphabet-Zahlen mitgebracht und das, ich finde es immer ganz gut, wenn wir das jetzt auch mal hier ein bisschen live zeigen können. Ich meine, wenn ihr uns schon ein bisschen verfolgt, wisst ihr auch, wie wir da vorgehen. Aber wir können nur noch mal als Warnung auf jeden Fall sagen, bei den Zahlen, schaut euch immer die aktuelle Investor Relations an, geht auf die Firmenwebseiten. Also ich werde immer noch sehr oft gefragt, hey, wo bekommst du die Zahlen her? Wo kannst du sicher sein, dass es die richtigen sind? Schaut immer in die Investor Relations rein. Und Alphabet war gestern, also es gab halt gleich mehrere positive Nachrichten, die dann unserer Meinung nach dafür gesorgt haben, dass die Aktie nach oben gestiegen ist. Also es hat jetzt nicht, weil der Michael die Aktien verkauft hat gestern, sondern weil...
Ja, es war ein Fun Fact. Ich hatte Meta im Depot, im Trading Depot. Dann ist sie ja 11-12% abgestürzt. Ich habe nur eine kleine Position. Ne? Es war jetzt nicht, war nicht so dramatisch. Und dann war aber dieser Event gestern und da waren dann 21.56 Uhr. Dann gucke ich so, oh, ich habe ja noch Alphabet im Depot. Bin ich schnell noch rein, habe um 21.59 Uhr die Hälfte der Position noch verkauft. Danach ist die Aktie 12% gestiegen. Also ja, war eine teure, dumme Idee, in Anführungszeichen, aber entgangene Gewinne. Ja, also.
Waren wir mal wieder der perfekte Kontraindikator, ja, genau. So wie richtig. Man sie kennt natürlich. Ja, ja. Aber wir probieren ja die Leute auch immer daran anzuhalten. Also das kurzfristige Trading, ja. Das ist natürlich schön und gut, aber gerade so eine Position wie Alphabet ist natürlich auch eine, wo man eher mal so auf die langfristige Entwicklung schaut. Also die Umsätze sind insgesamt um 15% nach oben gegangen, über 80 Milliarden Dollar, also in einem Quartal. Also seht es mal wieder beeindruckend, wenn man so die Zahlen sich anschaut, aber noch viel mehr überrascht hat eigentlich das Operating Income. Damit haben sie jetzt über 25 Milliarden erwirtschaftet, 32% Marge. Im Vorjahr waren sie bei 25%. Da hatten sie ja so ein bisschen Probleme in dem Jahr zuvor an einigen Stellen, weil ja eben auch der Werbemarkt ein bisschen eingebrochen ist, hat dann auch dafür gesorgt, dass vor allem eben auch so die Ads, also die Revenue an sich runtergegangen ist und Net Income ja 23,6 Milliarden, also wenn es so weitergeht, könnten die in dem Jahr 2024 die Schallmauer von 100 Milliarden Dollar durchbrechen und zwar reden wir da von Gewinnen, also nicht Umsätzen, also es ist immer wieder unfassbar, wenn man so die Summen anhört, aber das war nur ein Teil der Geschichte und zwar die Umsätze und die Gewinne, das an sich, das war schon mal alles sehr gut von der Entwicklung, aber wo sind die Zahlen?
Kleine Zettelwirtschaft hier.
Genau, aber hier sind sie nicht, aber ich weiß sie zum Glück auch auswendig. Es gab zwei Nachrichten, die vor allem bei Alphabet ist es ja so, viele gucken immer auf das Google-Business, wie läuft es, aber Alphabet hat ja mittlerweile zwei andere wirkliche Schwergewichte in seinem Portfolio. Das eine ist YouTube und das andere ist die Google Cloud. Die Google Cloud konnte ein Wachstum von fast 30% veröffentlichen. Das ist natürlich schon stark, vor allem, weil Alphabet mittlerweile mit der Google Cloud auch Geld verdient. Also das ist jetzt nicht mehr nur noch so ein kleines Nebenprojekt. Sie haben ja viele in den letzten Jahren am Laufen gehabt. Das ist jetzt das erste, mit dem sie auch Geld verdient haben. Mittlerweile schon fast 1 Milliarde. Und zusätzlich ist YouTube auch wieder über 20% gewachsen. Damit haben sie über 8 Milliarden Dollar umgesetzt. Wenn man sich mal so die Zahlen anschaut, teilweise hatte YouTube mal mehr Umsätze als Netflix zu verzeichnen. Und das ist natürlich schon beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass man mit YouTube natürlich selber, Alphabet muss da ja kein Content produzieren. Also eine Plattform, die ultra spannend ist und das haben natürlich die Aktionäre wirklich wohlwollend dann gestern aufgenommen, aber die wohl spektakulärste Nachricht, Michael, was war die allerspektakulärste Nachricht bei Alphabet, die wahrscheinlich gestern so für Jubelsprünge gesorgt hat?
Ja, wahrscheinlich, dass wir unseren Podcast gestartet haben und deswegen YouTube angeschoben haben.
Oder das was meinst auch, du jetzt? Ja, wahrscheinlich. Ja, dass wir
Ach so, heute du meinst die Dividende wahrscheinlich.
Ach genau, so. Ja. Das ist lustig, am Montag haben mich tatsächlich noch welche gefragt, Alphabet, ein Unternehmen, über 100 Milliarden an Cash-Position. Was machen die jetzt mit dem Geld? Oder die müssen doch irgendwann mal was damit machen. Und tatsächlich habe ich am Montag noch gesagt, weil man jetzt auch gesehen hat, Salesforce, Booking.com und Meta haben bereits eine Dividende angekündigt. Ich war mir recht sicher, dass sie irgendwann, ich habe gesagt, in den nächsten Quartalen, jetzt natürlich nicht jetzt genau das nächste, aber es war jetzt eben der Fall, dass sie eine Quartalsdividende von 20 Cent je Anteil angekündigt haben. Das ist dann natürlich hochgerechnet 80 Cent, da reden wir aktuell von 0,5%. Ja, das ist jetzt natürlich noch nichts Spektakuläres, aber es ist natürlich schon mal sehr gut. Sie fangen jetzt damit an, sich eine lange Historie aufzubauen. Sie haben die Cash-Mittel, die Reserven und als nächstes könnte dann eben noch, aktuell gibt es ja so Gerüchte, dass Alphabet das Unternehmen HubSpot übernehmen möchte. Da ist so eine Summe von ja, 35 bis 40 Milliarden aktuell, die im Raum steht. Also sie fangen jetzt langsam so ein bisschen an mit ihren Cash-Mitteln, die sie haben, außer die starken Aktienrückkäufe. Da wurden ja wiederum Aktienrückkaufprogramme von 70 Milliarden angekündigt. Und das waren dann halt insgesamt alle diese Nachrichten, die dann unserer Meinung nach dafür gesorgt haben. Es gab keinen schlechten Ausblick, dass jetzt eine Aktie wie Alphabet gestern zweistellig gestiegen ist und eine Meta, die auch wirklich spektakuläre Zahlen hatte, die sowohl 20% mehr Werbung ausgerollt haben und gleichzeitig aber auch 6% mehr pro Werbung verdient haben. Und trotzdem ist die Aktie zurückgekommen, weil man wieder ein bisschen, ja, wieder davon angefangen hat zu sprechen. Man möchte wieder ein bisschen mehr investieren und man war ein bisschen vorsichtig. Und gerade die Aussichten wissen wir, glaube ich, alle als Aktionäre. Das ist in der Regel immer das, worauf sie schauen. Du kannst das spektakulärste Quartal aller Zeiten veröffentlichen. Wenn der Ausblick nur ein kleines bisschen enttäuscht, gerade nach so einer Rallye wie in der letzten Zeit, dann geht es halt mal leider nach unten, genau.
Genau, ich kann noch mal, ich guck noch mal gerade. Also insgesamt war es so, dass die Ergebnisse, das ist ja immer das, was zählt, ne? Das sind jetzt so die Zahlen, die absoluten, aber man hat beim Ergebnis pro Aktie um 38 Cent die Erwartungen geschlagen, also 1,89 Dollar. Insgesamt ist es ja auch so, ich glaube, Alphabet wird so aktuell mit am skeptischsten gesehen mit der Google-Suche, die wird so ein bisschen bedroht von OpenAI, also von ChatGPT. Sucht man überhaupt noch in Zukunft mit Google? Gibt es da andere Möglichkeiten? Deswegen war da viel Skepsis, aber die Google-Suche ist gewachsen und auch Google hatte ja letztes Jahr, glaube ich, Mitarbeiter entlassen. Die Margen sind brutal, also es ist einfach eine Gelddruckmaschine und es läuft weiter sehr gut. Und sie haben natürlich auch wieder gesagt, dass sie mit ihrer Gemini-Plattform ganz vorne mitschwimmen und das weiterentwickeln und sehr, sehr optimistisch sind. Also das sieht, wie gesagt, echt alles extrem gut aus. Ich habe es ja schon lange im Langfristdepot und ich werde auf jeden Fall halten. Und wahrscheinlich mit der Dividende, die werden jetzt sehr dynamisch, denke ich mal, in den nächsten Quartalen anheben. Ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, wie groß eure Position ist. Man braucht schon eine gewisse Anzahl, damit man da mehr als einen Döner von bekommt. Aber es ist ja ein Beginn. Ja, bei Nvidia war es, glaube ich, nicht mal ein Döner, den man bekommen hat, pro Quartalsdividende. Aber es ist zumindest mal ein Anfang. Ja, deswegen alles in allem. Und es war ja jetzt auch so, dass gestern, also hätten die Zahlen gestern von sowohl von Alphabet als auch von Microsoft enttäuscht, ich glaube, dann hätten wir echt nochmal einen sehr, sehr wackeligen April und Mai gesehen. Ja? Weil wenn die Schwergewichte enttäuschen und vor allen Dingen, wenn diese ganze KI-Hype-Welle doch so ein bisschen in sich zusammenbricht, weil damit doch kein Geld verdient wird aktuell, ich glaube, dann wäre es doch hart geworden. Man hat es ja gesehen, auch bei Supermicro. Da hat es gereicht, dass man die Prognose nicht vorab erhöht, dass die Aktie 25% fällt. Und ich glaube, da sieht man halt schon, okay, wie hoch ist die Erwartungshaltung? Und die war eben sehr hoch. Aber man muss wirklich sagen, dass Alphabet dort geliefert hat. Und ich guck mal gerade, wo die Aktie jetzt steht vorbörslich. Ich glaube, die war nämlich auch immer noch im Plus. Genau, 11% im Plus immer noch. Ja, also bei wie viel? 2 Billionen? Was sind die wert? 2 Billionen? Oder sogar noch mehr?
Das könnte so ungefähr von.
Haben wahrscheinlich heute einen Zuwachs gehabt, so viel wie der größte deutsche Konzern allgemein wert ist, wie SAP. Also das sind schon verrückte Dimensionen, muss man einfach sagen. Ja.
Also man kann es dann wiederholen. Alphabet ist ja, wie du es gesagt hast, eigentlich so mit am skeptischsten gesehen worden von den GAFAM-Werten, wahrscheinlich sogar mit der günstigst bewertetste, zumindest wenn man mal so auf die ganz klassischen Kennzahlen dann schaut. Aber man hat wieder gesehen, also es ist ein Unternehmen, das man nie abschreiben soll, auch wenn es in der Werbung mal nicht so läuft, ist halt ein bisschen zyklisch, aber war alles top. Also auch von mir der Risikohinweis, wie gesagt, auch ich habe eine relativ große Position, wie die meisten wissen. Ich habe 20% meines Depots in Alphabet drin, also schon relativ abhängig von dem Unternehmen, aber es ist eine Position, mit der ich sehr gut schlafen kann. Und relativ ähnlich sieht es auch mit dem zweiten Kandidaten aus, der gestern seine Zahlen präsentiert hat, nämlich Microsoft, der für mich mittlerweile schon eher eine Art Tech-ETF dann ist, weil es ist für mich, also wenn man jetzt mal so rein vom Chance-Risiko-Verhältnis aller Aktien ausgeht, ist es meiner Meinung nach die Aktie, die das beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Es ist für mich die beste Firma der Welt. Wenn man bedenkt, dass sie, was haben sie zum Beispiel einen Vorteil gegenüber einer Alphabet, gegenüber einer Microsoft oder gegenüber einer Apple, dass eine Microsoft an sich nicht so abhängig ist von einzelnen Sektoren wie alle anderen. Sie haben zwar auch viele Nebenwetten am Laufen, aber Microsoft hat eben schon viele Nebeneinkünfte, die auch sehr viel zum Ergebnis beitragen. Wir haben jetzt natürlich bei Google gehört, YouTube, das ist natürlich auch ein schönes Standbein, ja, aber wenn es dem Werbemarkt schlecht geht, dann kann man natürlich davon ausgehen, also wenn es der Google, die Google-Ads nicht gut laufen, dass dann YouTube wahrscheinlich auch nicht so gut läuft. Das ist dann natürlich jetzt bei einer Microsoft komplett anders. Die haben dann eben ihr Office-Paket, dann haben die ihre Hardware, die sie verkaufen, die haben ihre Gaming-Sparte, die haben LinkedIn, das sehr gut läuft, die haben die Cloud Cloud, Infrastruktur, Azure, die gestern wieder bombastische Zahlen präsentiert hat. Also es ist aktuell die stärkst wachsendste Cloud, die es auf unserem Planeten gibt und die mittlerweile wieder auch exponentiell wächst. Denn im letzten Jahr ist mal das Wachstum der Azure Cloud, die ist also mal so Richtung 20 eher nach unten gegangen. Und jetzt mittlerweile sind wir wieder bei über 30% angekommen. Das hat jetzt dafür gesorgt, insgesamt sind die Umsätze auf fast 62 Milliarden Dollar angewachsen. Das ist ein Plus von 17% gewesen. Das Operating Income lag dabei bei fast 28 Milliarden. Also wenn man alleine schon diese EBIT-Margen anschaut, da reden wir ungefähr so von 40%. Ja. Die ist um 23% nach oben gegangen und das Net Income 22 Milliarden. Also auch Microsoft auf dem besten Wege, in einem ganzen Jahr die 100 Milliarden Dollar-Grenze zu knacken. Und vor allem, man sieht es dann eben jetzt auch schön an der Übersicht, Microsoft hat eben sehr, sehr viele Wetten, auf die sie setzen, beziehungsweise sehr viele Zugpferde. Also oben fängt es dann eben an mit der Microsoft Cloud. Das ist aber gar nicht Azure an sich. Das ist nochmal ein ähnlicher Sektor. 23%. Dann ihre Office-Pakete, die sind weiterhin um 15% gewachsen. Das ist sowieso eine absolute Monopolstellung, die da haben. LinkedIn hat auch wieder mehr Zuwachs gehabt. 10%. Das könnte auch in der Zukunft mal eine ganz spannende Plattform auch verwerten. Sein. Also das eine, die noch gar nicht so stark monetarisiert ist. LinkedIn ist jetzt eigentlich so eher so das neue Facebook, kann man sagen, nur eben ohne diese ganzen Hasskommentare und was man nicht sonst noch so alles dort bekommt. Dann, wie bereits erwähnt, die Azure Cloud 31% und meiner Meinung nach hat auch das eben dafür gesorgt, dass der Kurs dann eben auch wirklich sehr stabil dann gestern war. Also ich glaube knapp 4% plus hatten wir hier dann nach dem Schluss. Windows OEM ist wieder um über 10% gewachsen. Die hatten auch mal so ein bisschen einen Durchhänger, weil in Corona haben sich ja viele mit ihren ganzen Rechnern vollgeladen und dann hat man eben erstmal so eine Weile nichts mehr gebraucht. Und Xbox und Content, gut, da ist natürlich jetzt auch eine große Übernahme, die ja da stattgefunden hat von Activision Blizzard, aber 62% plus. Und da kann man wirklich zufrieden sein mit den Zahlen. Und daran sieht man eben, sie haben sehr viele Sparten, die eben zum Gesamtergebnis beitragen. Sie sind nicht so wie Apple abhängig. Wir haben ja selber gesagt, da können wir uns jetzt natürlich blamieren. Die Zahlen kommen nächste Woche. Aber wir haben gesagt, Apple wird voraussichtlich die mit Abstand schlechtesten Zahlen diesmal herausbringen. Was der Markt natürlich macht, das weiß man jetzt natürlich. Also an der Stelle können wir auch wie immer nur mal sagen, also man darf nicht so vermessen sein und sagen, weil ich jetzt eine Google-Suche gemacht habe, jeder hier jetzt auch im Raum weiß, dass die iPhone-Abverkäufe gerade in China nicht gut sind. Das ist jetzt also nichts, womit man den Markt überraschen wird. Ja, es kann natürlich jetzt nochmal im negativen Sinne überraschen, dass es vielleicht noch viel schlechter war, aber man sollte nie der Meinung sein oder nie denken, dass man mehr weiß, nur weil man Google benutzt. Ja, also gerade solche Unternehmen, die Milliarden oder Billionen wert sind, die werden natürlich von allen möglichen Analysten gecovert, deswegen ist es natürlich alles bekannt dann. Ja. Ja. Also hast du noch was zu den Microsoft-Zahlen zu sagen?
Also insgesamt, wie gesagt, die Aktie ist 3,8% im Plus. Es wurde sehr viel erwartet. Die Erwartungen wurden aber auch getoppt. Wobei bei Alphabet wurden die Erwartungen viel stärker getoppt. 11 Cent waren es immerhin mehr. Gewinn pro Aktie, du hast gesagt. Ich habe gerade nochmal geschaut. Also beim Ausblick liegt man beim Umsatz sogar minimal unter den Erwartungen. Und ich gucke gerade nochmal. Aber der Markt schaut extrem stark auf die Cloud. Und dort will man, bei der Intelligent Cloud will man zwischen 30% und 31% wachsen. Ich glaube, das ist halt das, was Microsoft aktuell befeuert. Nämlich beim Umsatzausblick sind es nur in Anführungszeichen 63,5 bis 64,5. Die Schätzungen lagen bei 64,57. Also das ist eigentlich schon ein Haar in der Suppe, aber ich glaube, in dem Fall schaut man einfach viel stärker auf die Cloud. Ja? Und wenn man dort stark wächst, dank OpenAI und Co., dann ist der Markt damit zufrieden. Ne? Und jetzt hat man, ich weiß nicht, auch nie was zu dem Microsoft Copilot noch gesagt. Das ist ja auch das neue Produkt. Ich habe, wie gesagt, wir waren gestern auf dem Event, nicht so viel Zeit gehabt, die ganzen Sachen durchzuschauen. Aber insgesamt sah das alles echt unterm Strich extrem gut aus. Die Aktie ist jetzt wieder bei über 400 Dollar. Ne? Auf jeden Fall 3,8% im Plus war sie gerade eben. Gerade nochmal, was sie macht. 414 Dollar, ja. Müsste wieder nahe der Hoch sein. Also der kleine Dip wurde schon wieder aufgekauft. Ja. Können alle sehr zufrieden sein. Die, ja, ich glaube, 2-3% unterm Allzeithoch. Also wahrscheinlich wird es auch neue Allzeithochs machen. Und wenn es so weiterläuft, Richtung $500 gehen. Ne?
Es sieht aktuell gut aus. Und was ich immer noch ganz interessant finde, was man natürlich für sich selber noch so Rückschlüsse ziehen kann, viele fragen sich, okay, was kann ich jetzt mit den Zahlen anfangen? Beziehungsweise gerade, wenn man auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen im Trading unterwegs ist. Wir haben jetzt natürlich schon viele Anzeichen dafür, dass zum Beispiel auch die Amazon-Zahlen nächste Woche oder übernächste sehr gut sein müssten. Warum das Ganze? E-Commerce-Bereich läuft aktuell ohnehin relativ gut. Also wir haben da eigentlich eine gar nicht so schlechte Phase. Aber Amazon ist ja aktuell sehr abhängig zum einen vom Werbemarkt, weil da wachsen sie, sind mittlerweile das schnellst wachsende Werbeunternehmen der Welt tatsächlich mit ihrer eigenen Werbeplattform. Und dadurch, dass jetzt auch die Azure Cloud gut gelaufen ist, sind das jetzt natürlich auch Anzeichen dafür, dass die AWS Cloud ziemlich gut performt haben dürfte in den letzten Quartal. Deswegen kann man jetzt eigentlich schon mal als Amazon-Aktionär dann auch schon vorsichtig optimistisch sein. Amazon ist natürlich immer ein bisschen eine Wundertüte. Da kann auch immer wieder mal was passieren, dass dann eben, weil sie noch bei den Gewinnen nicht so in der Liga spielen wie jetzt eine Alphabet oder eben auch eine Microsoft, da, wenn da mal die ein oder andere Milliarde fehlt, ist es dann halt sehr viel signifikanter als dann eben bei einer Alphabet oder bei einer Microsoft. Aber an sich kann man da schon mal meiner Meinung nach vorsichtig optimistisch sein, dass die Amazon-Zahlen ja doch recht gut sein dürften, wenn die dann in die nächste Woche kommen. Dann gab es aber auch den großen Verlierer gestern Abend. Ich weiß gar nicht, gibt es Intel-Aktionäre unter euch?
Traut sich fast keiner zu sagen. Ich war zur Auflage im Depot.
Ja, also an sich, die Intel-Aktie, ja, ist ja viel diskutiert worden. Also viele haben sie als eine der größten Chancen gesehen, vor allem als sie noch mit einer relativ hohen Dividendenrendite gelockt hat. Sie war ja mal kurzzeitig bei 5%. Dann hat ja das Management noch angekündigt, wir möchten es die nächsten Jahre weiter 5% anheben, nur um ein paar Wochen später die Dividende dann ja um knapp 2/3 einzustampfen. Ja, also das war schon mal eine herbe Enttäuschung auf jeden Fall. Die Zahlen an sich gestern, die waren eigentlich sogar besser als erwartet. Also die Umsätze, die lagen bei 12,7 Milliarden. Das ist ein Plus von 9% gewesen. Also gerade Wachstum bei Intel hat es die letzten Jahre gar nicht so oft gegeben tatsächlich, ja. Die Gross Margin, die hat um fast 7 Prozentpunkte zugelegt, aber sie haben auch recht viel wieder ausgegeben, also die Research Development und eben auch die Selling General Administrative Kosten, die sind auch um 10% nach oben gegangen, also mehr gewachsen als der Umsatz und dadurch ist dann eben auch unter dem Strich wieder weniger übrig geblieben, also sprich, man hat ein Defizit dann gehabt, also das sind aktuell die großen Probleme, die sie haben. Intel hat sich ja auch jetzt vor kurzem noch ein bisschen umfirmiert. Also sie haben jetzt ihr Foundry-Geschäft. Das ist ja so das große Trendthema bei Intel überhaupt. Also die Foundry ist ja die Serienfertigung. Sie möchten ja der Welt der zweitgrößte Produzent von Chips werden in den nächsten, ich glaube, 10 Jahren war so der Zeitraum. Also man möchte Samsung überholen. Das ist noch ein sehr weiter Weg. Aber da sieht man eben jetzt so seine Nischen, die man rein möchte. Und da muss man halt einfach sagen, wenn man anschaut, die Operating Incomes in dem Segment, die lagen halt wieder bei minus ja fast $2,5 Milliarden hat man hier in dem Segment verloren und das ist nicht in einem Jahr, das ist in einem Quartal gewesen. Also daran sieht man auch, deswegen warnen wir auch regelmäßig noch, man muss wirklich vorsichtig sein bei Intel, wenn man diese Wette eingeht. Man hat jetzt so einen Hoffnungsschimmer gehabt, sie haben einen neuen Chip, der jetzt dann rauskommt, der Gaudi, ich glaube Nummer 3 heißt der. Da wären sie ein bisschen interessanter für Unternehmen, die jetzt nicht den allerneuesten High-End-Chip brauchen, wie es jetzt bei Nvidia der Fall ist. Da waren vor allem Unternehmen wie Dell im Gespräch, die da ein großer Abnehmer werden können. Es ist natürlich aber trotzdem immer schwierig, vorherzusehen, ob das Ganze dann wirklich so einschlagen wird oder nicht. Also Intel könnte eine große Überraschung in den nächsten Jahren werden, aber auch der Weg nach unten, es kann immer weiter, also es kann auch immer noch 100% nach unten gehen, egal wie oft man abgestürzt ist, dessen sollte man sich natürlich immer bewusst sein, ja. Am allerschlimmsten waren aber gestern eigentlich die Aussichten. Das ist dann auch wahrscheinlich der Grund, warum die Aktie abgestürzt ist. Denn ich habe gelesen, also man hat nur vorsichtig, also einen ganz schwachen Ausblick unter den Analystenerwartungen gegeben, so zwischen 12,5 und 13,5 Milliarden. Und das war doch eigentlich eine herbe Enttäuschung, oder? Was genau sagst du
dazu? Die Erwartungshaltung lag bei 13,61 Milliarden. Also liegt man schon, je nachdem, ne? Bis über 1 Milliarde drunter und auch beim Ergebnis werden nur adjusted 10 Cent erwartet. Analysten hatten mehr als doppelt so viel erwartet. Also Wir hatten es ja auch besprochen, also für mich ist die Fantasie halt einfach ein bisschen raus. Mit dem Frauentürgeschäft dachte man ja, man baut was ganz Großes, Neues auf. Jetzt produzieren sie ihre eigenen Chips trotzdem wieder bei TSMC, weil sie es selbst nicht können. Sie wollen, glaube ich, bis 2030 erst Geld damit verdienen. Und jetzt 6 Jahre lang da Geld reinzustecken und damit Geld zu verlieren, gefühlt ist Nvidia trotzdem immer noch meilenweit entfernt mit ihrer Blackwell-Plattform. Ich glaube auch, Alphabet hat gestern gesagt, dass sie die jetzt schon direkt nutzen wollen, diese Chips. Ja, also die Großen setzen alle eher auf Nvidia. Ich bin da echt sehr skeptisch bei. Also das ist für mich so eine Value-Trap, muss ich sagen, die Intel-Aktie. Ja, es kann natürlich irgendwann passieren, dass da wirklich nochmal was kommt, aber da braucht man sehr, sehr viel Geduld. Ne? Deswegen, also für mich ist die Aktie nichts.
Ja, also wir haben es auch schon gesagt, also wie gesagt, wir probieren es halt immer kritisch zu sehen. Also da geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt die Aktie komplett schlecht reden wollen oder dass man jetzt sagt zu jedem, oh Gott, wie kann man da jetzt ein Anleger drin sein? Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, aber es ist uns vor allem eben auch wichtig, dass man immer auf die Risiken hinweist bei den Unternehmen, dass es nicht so sicher ist, wie es immer scheint, also gerade auch das Foundry-Geschäft, ja, da wo sie haben ja Subventionen ungefähr von 20 Milliarden schon relativ sicher eingestrichen für solche Projekte, aber auch nur mal zum Vergleich, Taiwan Semiconductor wird in den nächsten Jahren 100 Milliarden alleine nur in Taiwan investieren, also auch die Konkurrenz schläft in diesen Bereichen nicht. Mobileye war ja auch so lange ein Thema, autonomes Fahren, ja, gerade so die Tesla-Aktionäre, die wissen natürlich, worum es dann da geht, dass das ein Riesenmarkt ist, aber auch Mobileye entwickelt sich eigentlich nicht so, wie man das sich mal gewünscht hat. Sie galten ja mal so wirklich als eine so der Hoffnungsschimmer im Full Self-Driving, aber ist dann halt alles irgendwie ja schleppend vorangekommen, weil gerade die Konkurrenz im Chipsektor unfassbar groß ist. Es gibt, glaube ich, keinen Sektor, der vielleicht noch die Pharmabranche, die wirklich so hart umkämpft ist, wie der Technologiebereich. Und da muss man wirklich immer auf der Hut sein. Aktuell sehen die Zahlen halt einfach wirklich nicht gut aus. Wenn aber dieses Foundry-Geschäft sich halt tatsächlich durchsetzen soll, dann gesagt, also dann werden wir bei Intel mit Sicherheit ein Vervielfacher sehen, ja, aber eben unter der Prämisse, dass es sich durchsetzen wird, ja, und da stehen bei uns halt trotzdem große Fragezeichen dahinter, sage ich jetzt mal, ja.
Genau. Wir haben auch vielleicht noch, Snap hat gestern Zahlen gemeldet, bin ich leider nicht dabei, ich habe, glaube ich, eine 100% Fehltrefferquote bei Snap, immer wenn ich es in meinem Depot hatte, was du vorhin auch gesagt hast, eigentlich müsste Amazon gut melden, war immer so, Meta meldet gut, hey, da musst du auch Snap auch gut melden, hast du die Aktie gekauft, bumm, -30%, da habe ich beim nächsten Mal probiert, ah, diesmal muss es aber klappen, weil das ist ja, passt ja alles, alle haben gut gemeldet, bumm, -50% war es, glaube ich, beim letzten Quartal und dann waren die letzten zweimal, wo ich sie weggelassen habe, jedes Mal +20 bis +30%, ja. Also.
Und einmal konnten wir es ja sogar live im Internet verfolgen, ja, genau. Also da konnte man auch den Goldesel mal ausflippen sehen, ja, also da sind Stühle geflogen und Monitore.
Ja, ganz so schlimm war es nicht, aber ja, es ist schon manchmal, wie gesagt, mit den Zahlen, das ist einfach ganz viel Pech. Vielleicht, wir können ja mal gleich noch über ein, zwei andere Sachen sprechen. Wenn jemand von euch eine Frage hat, dann haut sie gerne mal raus. Ich habe auch ein kleines Benefit, also wer sich traut, eine Frage zu stellen, der kriegt ein T-Shirt, ja. Habe sogar 3 Größen, also gerne zu der Aktie oder zu allgemein irgendeiner Sache, dann traut euch, ne, ja. Dann...
Ah, die kommt ja. Bei jemand. Ich gehe mal hin. Ganz hinten kam die erste, dann ist vorne okay. Die zweite Frage. Ja, bitte. Was wir von AMD halten, ja, okay.
Super.
Sehr
ich
gerne.
Mal hin.
Ja. Mhm. Bei AMD ist es jetzt wie folgt, AMD galt lange eigentlich als Nvidia-Killer tatsächlich, also ich weiß noch so letztes Jahr um die Zeit, wo wir bei der Invest hier waren, waren eigentlich die Zeichen darauf, dass AMD durch ein anderes Verfahren, das sie wie Nvidia anwenden, so einer der Nvidia-Killer werden könnte. Aktuell sieht es tatsächlich nicht danach aus. Also Nvidia hat letztes Jahr den Markt hat wirklich komplett überrascht mit seinen H100-Chips, die also performance-technisch wirklich ihresgleichen suchen. Ich habe aber auch gehört, man braucht irgendwie teilweise, ich glaube, ein ganzes Balkonkraftwerk, nur um eine Karte damit zum Laufen zu bringen. Also da sieht man auch mal, um was für Dimensionen es da geht. Ja, und die sind natürlich unfassbar teuer dann auch. Ja, aber da gab es halt Unternehmen wie Meta oder Microsoft, die da teilweise 5-stellige Anzahlen für Rechenzentren bestellt haben. Ich persönlich kann die Lage bei AMD überhaupt nicht einschätzen. Deswegen würde ich diese Aktie jetzt persönlich für mich nicht nehmen. Das liegt jetzt aber daran, dass ich da technisch nicht das Verständnis dazu habe. Ich persönlich würde sagen, dass Nvidia aktuell da wirklich das Nonplusultra ist technologisch, gerade wenn man auch schaut in den Rechenzentren. Mittlerweile läuft ja auch Nvidia den Unternehmen den Rang ab. Ja, und wenn man jetzt so die Marktanteile zuletzt verfolgt hat, ich habe das jetzt zum Glück erst vor ein paar Tagen mir nochmal angeschaut, im CPU-Bereich ist es, glaube ich. Da hat jetzt auch Intel zuletzt wieder AMD ein bisschen Marktanteile abnehmen können. Also es ist ein super Unternehmen, es ist super geführt, gar keine, also ich würde auch niemals gegen AMD wetten, also da gibt es ganz andere Unternehmen, ja, wie AMD, aber ich wäre sehr vorsichtig, weil ich finde, es ist von außen schwierig einzuschätzen, gell? Dann, der Herr hatte eine Frage.
Warte, wir haben hier so ein Ding, genau, kurzer Fun-Fact war ja auch, dass AMD war ja, glaube ich, 60% im Plus, year to date, und hat jetzt bis letzten Freitag alles verloren. Also,
okay,
warte mal hier.
Bitte schön, ja.
Warte, ich werfe das mal rüber, damit es alle hören.
Ach so.
Da kann man reinreden,
wurde mir gerade gesagt. Okay, ja, Wahnsinn, cool, ja.
Eine Frage zu TSMC.
Ja.
Das Risiko ist ja ziemlich hoch, doch mit China, dass das China Taiwan übernimmt, was, wie das dann weitergeht.
Ja.
Also ich habe immer Probleme mit chinesischen Aktien und auch das Problem mit Taiwan allgemein, dass dann dort irgendwie doch irgendwie in nächster Zeit was passiert.
Ja. Darüber haben wir tatsächlich schon oft gesprochen. Ich habe auch schon eigene Videos darüber gemacht. Also ich bin relativ im Thema drin, deswegen probiere ich da auch ein bisschen drauf zu antworten. Also ich persönlich bin tatsächlich sogar der Meinung, dass TSMC wahrscheinlich so das Schutzschild ist, das Taiwan aktuell hat. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Unternehmen, das wir bei uns auf der Welt haben. Warum dort aktuell noch tatsächlich kein Einmarsch Chinas stattgefunden hat, weil die ganze Chipbranche an dem Unternehmen quasi hängt. Ja, die Frage ist immer, die wir uns natürlich auch gestellt haben, was passiert, wenn China einmarschiert in Taiwan? Natürlich, wir wissen, also wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass die Aktienmärkte zwischen 50% und 70% wahrscheinlich abstürzen werden, sollte das der Fall sein. Also ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber die Frage ist natürlich dann immer, wie geht's langfristig weiter? Und da habe ich bei Taiwan Semiconductor einfach das Problem, die Haupttechnologie, die steckt einfach in Taiwan selber. Ja, sie haben auch Foundry, sie haben ja auch in Deutschland teilweise schon gebaut, sie haben in den USA, haben sie Fabriken, aber somit die wichtigsten Technologien, die haben sie eben auch in Taiwan selber. Ich persönlich, als ganz banale Meinung, ich würde sogar sagen, dass Taiwan da so weit geht, wenn sie sehen, dass die Chinesen einmarschieren, sie würden Taiwan Semiconductor meiner Meinung nach niemals China überlassen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es tatsächlich sogar selbst zerstören werden, dass China nicht diese Technologie bekommt. Deswegen habe ich auch ein bisschen Probleme damit, Taiwan Semiconductor in mein Portfolio zu nehmen. Deswegen würde ich sie nie mit reinnehmen. Ich sehe auch diesen Risikoabschlag als deutlich gerechtfertigt. Das ist für mich auch der Grund, warum Taiwan Semiconductor nicht so bewertet ist wie andere Unternehmen in dieser monopolartigen Stellung, die sie haben. Aber es ist unheimlich schwierig natürlich zu sagen, was passiert, wenn die Chinesen wirklich einmarschieren. Weil man hört ja auch, der Michael hat es ja vor kurzem mal erzählt, also die haben schon den kompletten Palast in Taiwan, das Regierungs, ich glaube sogar das ganze Viertel nachgebaut. Gebaut für Trainingszwecke, also in China.
Und auch noch die ganzen, ich glaube auch einige US-Schiffe haben sie detailgetreut nachgebaut,
ja,
wo sie also die treffen und so. Also das ist schon, und sie haben ja jetzt auch gesagt, dieses friedliche Einnahmen haben sie auch weggestrichen. Also eigentlich deutet alles darauf hin, dass es irgendwann in den nächsten Jahren passiert. Ja, dann wäre vielleicht dann auch wieder Intel. Ne? Man müsste sich ja direkt mal überlegen, was wäre so die Absicherung, Rüstungswerte, aber dann wahrscheinlich auch sowas wie Intel halt, ja, weil das dann kurzfristig die einzige Alternative ist.
Aber was man auch bei der Debatte mit den Fertigungen nicht vergessen darf, weshalb ich auch bei der Intel Foundry so skeptisch bin, es gibt viele Unternehmen, die aber auch eigene Foundries haben, zum Beispiel auch, was viele nicht wissen, Broadcom hat zum Beispiel auch eine eigene Produktionsstätte. Die machen natürlich das meiste nur für sich, also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in der Serienfertigung sind, aber es gibt viele Chip-Unternehmen, da gehört jetzt eben nicht eine Nvidia mit dazu, die nur im Chip-Design dann tätig sind. Man muss da dann halt, ich würde dann persönlich da auf Unternehmen setzen, wenn alles dann mal wirklich so, also wenn der Rauch sich so langsam legt, sage ich jetzt mal, weil natürlich man muss dann gucken, wie das Ganze weitergeht mit der Thematik. Aber dann würde ich auf Unternehmen setzen, die eine eigene Foundry dann haben, weil TSMC dann vielleicht nicht mehr zur Verfügung stellt. Man muss gucken, wer vielleicht lange Verträge mit Samsung hat, weil Samsung ist der zweitgrößte Produzent von Chips, also im Chip-Design. Das wären dann eben noch so Möglichkeiten, auf die man dann gehen könnte, genau. Ja. No. Dann, der junge Mann hatte eine Frage.
Jetzt habe ich nur noch eins in S halt, ne? Aber du bist, aber ich habe auch
den Würfel gerade reicht's ja, dass er reinsprechen kann. Den Würfel? So, genau.
Den Würfel, ja. Schön. Genau, also wegen der Frage vom Mann. Dankeschön. Der sichere die sichere Anlage, wenn man in der Chipindustrie investiert sein möchte, wäre eigentlich doch eher ASML zu kaufen, oder?
Ja, da bin ich jetzt natürlich auch wieder der befangene Anleger. Ja. Also ich selber habe ungefähr 13% also meines Portfolios in ASML mit drin. Ich selber sage auch, es ist für mich, also das ist für mich das Unternehmen, für den der Begriff Schaufelhersteller eigentlich definiert wurde. Ja, also ASML-Maschinen, egal wer groß ist, wer groß wird in den nächsten Jahren in der Fertigung, er braucht Stand heute die Maschinen von ASML mit der EUV-Lithografie, die neuesten Chips mit 3 Nanometer und niedrigeren Größen in den nächsten Jahren, die können nur mit EUV produziert werden. Ja. Die Chinesen haben die Technologie noch nicht, es gilt als hochkritische Masse, sie werden sie auch so schnell nicht bekommen. Es ist auch für China nahezu unmöglich, an so eine Maschine ranzukommen, weil ich habe schon mal gesagt, man braucht 40 Frachtcontainer, man braucht 20 LKW-Ladung und 3 Boeing 737, um eine ASML-Maschine zu transportieren. Also
oder ein Goldesel.
Oder ein Goldesel, genau, der es rüberschleppt, ja. Nee, bin ich vollkommen dabei, ja. Also meine persönliche, ich finde die Chip-Designer sehr schwierig einzuschätzen, auch eine Nvidia. Ja, jetzt wissen wir natürlich, ja, Stand jetzt sind sie das Nonplusultra, aber wenn man noch mal ein Jahr nur zurückdenkt, da war das gar nicht der Fall. Die sind absolut überbewertet. Da gibt es sogar eine fantastische Geschichte, dass ein YouTuber 500.000 mit Shorts verbrannt hat, weil er auf die fallenden Kurse von Nvidia gesetzt hat. Er hat über 20 Jahre Depotarbeit an einem Abend kaputt gemacht, weil er Nvidia so stark geschortet hat, weil es eigentlich hieß letztes Jahr, bis der erste große Anstieg gekommen ist, da kann gar nichts mehr passieren. Und dann, was ist ja in dem Technologiebereich, eine Nvidia, ich würde niemals jetzt meine Hand drauf verwetten, dass in 2 Jahren nicht jemand diese Chips wieder abgelöst hat, ja, durch wieder irgendein neues Verfahren. Bei ASML, gut, ob ich jetzt ein Körperteil drauf verwetten würde, nicht, aber wenn ich die Wette eingehen müsste, eindeutig ASML, weil ich mich schon lange mit der Technologie auseinandergesetzt habe und die ist für mich, also auf Jahre hingesehen vorne. Ich habe mal mit einem gesprochen aus der Chipindustrie, der hat mal zu mir gemeint, also die Maschinen von ASML, diese Entwicklung, das ist vergleichbar mit der Mondlandung im letzten Jahrtausend gewesen. Ja, also die sind so unfassbar technologisch ausgereift, diese Maschinen, und die sind so wichtig. Die haben auch die Grenzen der Physik verschoben. Vor einigen Jahren oder Jahrzehnten galt eigentlich, dass bei 5-Nanometer-Technologie Schluss ist, weil es dann zu besonderen Effekten dann kommt. Durch diese EUV-Lithografie konnte man sogar die Grenzen der Physik dann verschieben. Also ist unfassbar eigentlich, was da so passiert ist. Und man hat jetzt auch gesehen, ASML wollte ja die Niederlande verlassen und da hat man jetzt als Regierung ein eigenes Projekt gestartet, um das Unternehmen bei sich zu halten. Da sieht man auch nochmal, wie wichtig das Ganze ist. Und sie haben es jetzt geschafft. Also sie haben dadurch jetzt auch wieder, ich glaube, Subventionen von über 2 Milliarden Euro einstreichen können. Ja, also bin ich vollkommen dabei,
ja. Ja, und vor allen Dingen bei ASML wäre ja vielleicht auch jetzt spannend. Also falls irgendwas, ich hoffe nicht, dass es passiert, in Taiwan passiert, da stehen ja die ganzen ASML-Maschinen, da müssten die ja wieder von irgendjemand anderem irgendwo anders gekauft werden und wieder hingestellt werden. Das heißt, es könnte auch für ASML sogar so einen kleinen Boom nochmal geben. Ne? Deswegen ist es auch spannend. Und bei Nvidia auch nochmal vielleicht ganz spannend, wer sich da mal den Kursverlauf anschaut. Es gab ja schon mehrmals solche Bewegungen nach oben. Und die Aktie hat immer wieder zwischendurch 70% verloren. Ne? Also Nvidia, hat jemand schon ganz lange Nvidia im Depot oder ist irgendwie 10.000% im Plus und so oder irgend sowas? Ja, also ich kenne da einige. Das ist echt krass, aber da brauchst du halt auch Nerven aus Drahtseilen. Es gab ja mal diesen Krypto-Boom, dann gab es danach nochmal einen Boom, jetzt kommt der ganze KI-Boom. Ja. Das wird auch irgendwann wahrscheinlich mal abebben, weil der Chip-Sektor einfach zyklisch ist. Ja. Ich glaube, dieses Jahr wird es noch extrem gut laufen, vielleicht auch noch nächstes Jahr, aber die Bewertung ist halt auch schon aktuell so, dass da keine Schwäche gezeigt werden darf. Ne? Und ich glaube, dieses Quartal wird es nochmal bombastisch. Alles, was man so jetzt gehört hat, wie alle investieren wollen, jetzt nochmal was draufpacken. Ich glaube, dieses Jahr läuft es noch sehr gut, aber dann muss man echt mal halt schauen. Aber es ist schwer zu sagen, nimmst du jetzt Gewinne mit, lässt du es laufen? Ich habe den Fehler gemacht nach diesem, da kam noch irgendwann, letztes Jahr kamen dann die Zahlen. Da war der Ausblick, da dachte ich, das ist ein Druckfehler, da war der Ausblick 50% über Erwartungen. Da dachte ich, das kann doch nicht sein, ja. Und seitdem geht die Aktie nur hoch. Da dachtest du auch damals, und jetzt ist es übertrieben. Seitdem hat sie sich wieder verdoppelt. Also, es ist halt, es ist schon echt, im Nachhinein denkt man immer, ja, geil, hätte ich die doch einfach gehalten. Okay, aber zwischendurch immer -70% und pipapo. Und es gibt eben auch sehr viele Beispiele, wo Aktien mal ganz oben standen dann sind sie wieder runter und die erholen sich halt auch nicht mehr. Ja,
das gibt's ja
halt,
wenn man es vorher wüsste, ja, würden wir jetzt heute per Live-Schaltung von den Malediven aus zuschauen, da hätten wir ein paar tausend Bitcoins vor ein paar Jahren gekauft. Das kann ich euch auch nur als Tipp mitgeben. Wir probieren ja auch immer so ein kleines bisschen noch was Mindset-technisch mitzugeben, was mich auch jemand vor kurzem gefragt hat. Ärgert dich das nicht, dass du diese Aktie nicht da und da gekauft hast? Ich kann euch eine Geschichte zu Nvidia erzählen. Vor 6, 7 Jahren habe ich sie schon bei mir in meinem Depot. Ich hätte nur noch draufklicken müssen. Da hätte ich sie für $100, das war aber noch vor dem Split, ihr Anteil kaufen können. Ja, aber ich habe einfach zu mir gesagt, hey, ich verstehe, ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nichts von Chips verstanden. Ich habe gesagt, ich verstehe die Aktie nicht. Ich habe sie nur von den Grafikkarten gekauft und habe es dann sein lassen. Aber ich habe hinterher gesagt, ich habe genauso viele Aktien auf meiner Watchliste, die absolute Rohrkrepierer dann einfach waren. Ja, also man sollte sich da niemals fertig machen lassen und sagen, oh Gott, die habe ich mal da gehabt und die habe ich da besessen. Es bringt euch überhaupt nichts. Schaut nach vorne, schaut auf euer eigenes Depot und das ist mit Abstand das Beste, was ihr tun könnt. So, jetzt bitteschön die Frage, die nächste.
Ich glaube, die letzte. Ja.
Ich hätte noch eine Frage an den Goldesel. Und zwar im Versicherungs- oder Rückversicherungssektor, Allianz oder eher Münchner Rück oder Hannover Rück, hast du da eine Meinung?
Ja gut, das haben wir auch schon öfters mal drüber diskutiert. Ne? Die sind leider aktuell ja sehr gut gelaufen. Also ich persönlich würde zur Munich Re tendieren, weil das läuft einfach noch stabiler und die haben auch einen besseren Track-Record. Bei Allianz waren immer so mal zwischendurch mal wieder ja, so ein paar Skandale mit PIMCO und so weiter. Na, da kommt immer mal wieder was. Deswegen, also ich persönlich finde die Munich Re deutlich besser. Und jetzt waren ja auch vor kurzem wieder, haben wir ja auch kurz besprochen, die Quartalszahlen von Q1, die waren ja auch nochmal so bombastisch über den Erwartungen mit, ich glaube, 2 Milliarden haben sie verdient. Wenn man das hochrechnet, werden es 7 bis 8 Milliarden, vielleicht 6 bis 8. Die Erwartungshaltung war nur bei 5 Milliarden. Also es läuft halt einfach aktuell sehr gut. Ob man natürlich jetzt gerade am Hoch einsteigen muss, das ist natürlich immer schwierig, ja. Aber ich glaube, bei Munich Re, die Aktie ist jetzt nicht extrem überteuert, war aber auch schon mal günstiger, haben ja auch die Dividende wieder massiv angehoben, also vielleicht kann man ja einen Sparplan starten, oder Daniel, was denkst du?
Ne? Ja, also ich persönlich würde auch sagen, die Rückversicherer, die haben so ein bisschen tieferen Burggraben. Es gibt immer wieder mal so ein bisschen auch neue, ich sag mal so Innovationen. Lemonade war zum Beispiel so ein Beispiel in den letzten Jahren. Also im normalen Versicherungsbereich, da kann man immer noch mal ein bisschen was machen, ein bisschen abgrasen. Der Rückversicherungsbereich, der ist einfach einer, wo du noch mal sehr viel mehr Daten brauchst, der sehr viel riskanter ist für die Unternehmen, wenn du da schlecht mit dem Geld umgehst. Da kann es sein, dass du auf einmal sehr schlecht dastehst als Unternehmen. Deswegen, ich persönlich bevorzuge da auch die Rückversicherer, finde aber, die Allianz ist eins unserer besten Unternehmen, das wir im DAX tatsächlich haben. Auch eines
der. Also ich habe alle drei, ne? Also ich habe Munich Re, Allianz und die Hannover Rück und die laufen alle gut, ja, aber vielleicht gibt es nochmal einen Dip irgendwann. Also wenn der Gesamt, also es gab ja zuletzt so einen ganz kleinen Dip, wenn man von Dip sprechen kann, mal so 10%, aber
nicht wirklich,
ja. Also aber dafür, es ist halt alles aktuell auch im DAX ziemlich heiß gelaufen. Ne?
Die Hauptsache gilt eigentlich immer, man sollte immer Allianz-Aktionär, nicht Kunde sein. Genau. Ja, das gilt eigentlich fast immer.
Ja, das habe ich letztens auch, Fun Fact, habe ich auch, leider, meine Tante war gestorben, da gab es dann auch eine Lebensversicherung, da gab es die Mindestauszahlsumme. Und dann gab es noch so eine Überschussbeteiligung. Ich weiß nicht, wie alt dieses Ding war, aber das waren 800 Euro. Da habe ich mich halt auch gefragt, was ist da eigentlich erwirtschaftet worden in den letzten Jahren? Wahrscheinlich alles in Vorabgebühren und weiß Gott was. Ja, und verdienen Milliarden. Irgendwo muss es herkommen. Ja,
ja, okay. Ich glaube, eine Frage können wir noch schnell machen. Dann bitte.
Herr Wasmer, warum haben Sie keine deutsche Aktie in dem Depot?
Genau. Er ist ja so ein, er mag den DAX gar nicht. Ich habe ja gesagt, der DAX hat auch gute Unternehmen. Also
ich bin absoluter DAX-Fan. Ja, nee, das hat tatsächlich, ich selber sage auch immer, mich persönlich interessiert der Standort tatsächlich überhaupt nicht, sondern nur das Unternehmen. Also ich habe sehr viele amerikanische Werte im Depot, die sind aber fast alle weltweit tätig. Also es ist mir persönlich egal, ob der Sitz jetzt in New York, ob der in Berlin oder in Simbabwe irgendwo ist. Das ist mir persönlich völlig egal. Ja. Es gibt aber aktuell kaum deutsche Unternehmen, die meiner Meinung nach, ich selber habe ja nur 12 Aktien in meinem Depot drin. Das heißt, ich bin sowieso sehr fokussiert unterwegs und bei jedem Unternehmen muss ich mir die Frage stellen, nehmen wir jetzt mal den Technologiebereich. In Deutschland investieren ja viele in eine SAP oder in eine Siemens beispielsweise und dann muss ich mir aber trotzdem mal die Frage stellen, ist das Unternehmen besser als eine Microsoft, als eine Alphabet, als eine Amazon? Und da bin ich halt skeptisch, ja. Also gerade wenn man halt anschaut, wie viel Geld die verdienen, was die für Bilanzen haben. Ich bin auch absoluter Bilanzfanatiker. Die Unternehmen haben Bilanzen, das gibt's eigentlich gar nicht. Auch eine Meta oder so. Selbst eine Tesla hat eine sehr starke Bilanz tatsächlich, ja. Und es gibt aktuell kaum Unternehmen. Ich beobachte gerade so die Situation bei Aixtron ein bisschen. Das ist für mich ein Unternehmen, das auch durch den Standort Deutschland trotzdem nicht so diese Nachteile hat, wie es viele andere Unternehmen haben. Wir haben ja in den letzten Monaten gesehen, wie eine BASF beispielsweise gelaufen ist. Bayer ist sowieso ein ganz anderes Thema. Ja. Wir haben in Deutschland halt oft auch ein Managementproblem bei den Unternehmen. Also selbst die größten Unternehmen haben oft kein gutes Management bewiesen in den letzten Jahren. Auch BASF hat meiner Meinung nach viele Fehler gemacht oder fahrt jetzt ein sehr risikoreiches Spiel mit China, ja, weil aus einer Region haben sie sich jetzt zurückgezogen, in der anderen bauen sie aber ihr größtes Projekt aller Zeiten für über 10 Milliarden, ja. Es macht natürlich wirtschaftlich gesehen Sinn, weil in China der Strompreis noch nicht mal halb so viel wie bei uns kostet, aber man macht sich abhängig in China und was da mit Unternehmen passieren kann, das haben wir halt schon gesehen, ja. Wir haben ein paar spannende Unternehmen im Small- und Mid-Cap-Bereich, ist aber nicht so meine Art persönlich zum Anlegen. Also meine Unternehmen fange ich in der Regel erst mit einer dreistelligen Milliardenzahl an. Das kriegst
du dein ganzes Geld gar nicht investiert wahrscheinlich.
Genau, ja, weil ich bewege sonst so viel die Massen mit dem Riesendepot. Also wie gesagt, ich habe gar keine Abneigung gegen deutsche Unternehmen. Ich finde aber aktuell kaum eines, das mit den Werten in meinem Depot, wo ich sage, da sehe ich sie wirklich vorne, ja, weil wir haben da nicht so viele, wie gesagt, im kleinen Bereich, ja, aber es ist ein Sektor, den ich mehr so, ja, gemieden habe die letzten Quartale.
Ja, die liefen ja auch nicht gut, die Small Caps liefen sehr lange nicht gut, vielleicht können die wieder gut laufen,
immer wenn
die
noch, Zinsen jetzt senken. Aber wir haben spannende Nebenwerte, ja, wir haben eine Rational AG, die Weltmarktführer sind, wir haben eine PVA Tepler, die stark finden, eine Aixtron, wir haben wirklich
Bechtle.
Einige Unternehmen, Bechtle, ja, oder auch im DAX gibt es den einen oder anderen Wert, gerade wenn man eine Dividendenstrategie fährt, die ganzen Versicherer, das sind alles drei Unternehmen, wo ich sage, die finde ich super, ja. Also wenn ich so eine Dividendenstrategie fahren würde, wären das Unternehmen, die ich mir da definitiv mit reinlegen würde, ja. Oder auch sowas, natürlich, es ist ein gebrandmarktes Kind aktuell, aber auch eine Sartorius finde ich ein super Unternehmen, langfristig betrachtet. Und die werden sich meiner Meinung nach auch wieder entwickeln. Wenn jetzt dann mal so dieses Loch im Biotech-Bereich dann mal geschlossen wird, das wird voraussichtlich in diesem Jahr sein. Ab dem nächsten Jahr soll der Biotech-Bereich wieder über 8% wachsen, ja. Also wir haben schon gute Unternehmen, gar keine Frage, ja. Aber mit den Firmen, die ich aktuell im Portfolio habe, würde ich behaupten, können sie sich halt leider nicht messen. Also ich sage auch leider, ich würde gerne mehr deutsche Aktien im Depot haben. Also so patriotisch bin ich dann doch auch. Aber ich möchte nicht, weil ich aus Deutschland komme, jetzt da mir die Aktien ins Depot legen, wo ich der Meinung bin, dass sie schlechter sind als die, die ich im Portfolio dann drin habe. Genau.
Ja, super. Okay, ich glaube, wir sind eine Minute überzogen, aber passt ja. Ne? Danke genau, euch hier, waren ja doch wirklich viele da.
Also vielen Dank, genau.
Fürs Zuhören, für die Fragen und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau, und wenn ihr Fragen noch an uns habt, wir sind auch in der Blogger-Lounge, könnt gerne zu uns kommen, da sind wir jetzt noch eine Weile.
Ich habe jetzt noch einen Vortrag, ich weiß gar nicht,
wo der okay, ist. Okay, alles klar. Danach, dann oder? Nur zu mir dann auf jeden Fall.
Also macht Mittagspause, lieber. Genau.
Super. So, jetzt mal meine Kiste mitnehmen.